Herzlich willkommen zur 21. Folge des Podcasts Auf der Kippe, dem Podcast, in dem wir aus philosophischer Perspektive auf die digitale Revolution schauen. Mein Name ist Jadma Heini und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Ja, manche Dinge brauchen sehr viel Zeit, um zu reifen. Die Idee zu dem heutigen Podcast kam mir vor gut 12 Jahren, als ich auf dem Sofa lag und Fernsehen geschaut habe. Ich wusste damals noch nicht, dass ein Podcast draus werden würde, aber ich wusste, dass ich das irgendwann mal verarbeiten möchte. Und heute ist es endlich soweit. Ich möchte heute über einen bestimmten Menschentypus sprechen, den man in gewisser Hinsicht als das Role Model für das Digitalzeitalter bezeichnen könnte. Ich möchte über Nerds sprechen. Und damit vielen Dank fürs Zuhören und viel Spaß beim Denken. Als ich da so um 2010 herum auf dem Sofa lag, schaute ich The Big Bang Theory im Fernsehen. Und in einer der Folgen aus dieser Zeit ist etwas ganz Erstaunliches passiert. Und ich weiß noch genau, wie ich diese Folge gesehen habe und in meinem Kopf nur dachte, das ist ja der Hammer. Und was ich damit meinte war, dass das höchst interessant ist, was hier gerade passiert. Und dass das, wenn auch nur fiktiv in einer amerikanischen Sitcom, höchst aussagekräftig ist für unsere Zeit. Ja, man könnte sagen, dass es sich um eine Art popkulturellen Paradigmenwechsel handelte, der sich da vor meinen Augen abspielte. Die Big Bang Theory, sollte das irgendjemand nicht wissen, ist eine amerikanische Sitcom, die von 4 Hardcore-Nerds, von Sheldon, Leonard, Howard und Raj erzählt. Und tatsächlich ist die Folge sogar mit 279 Folgen über 12 Staffeln die am längsten laufende und eine der erfolgreichsten Sitcoms aller Zeiten. Die 4 Jungs sind Nerds in Reinform. Sie haben alle irgendetwas Naturwissenschaftliches studiert, sind fragwürdig deplatziert gekleidet, sozial inkompetent, haben keine Fortune bei Frauen, sind alles kleine Mathe-, Computer-, Astrophysik-Geeks und Genies und spielen in der Freizeit Scrabble auf Klingonisch. Und natürlich kennen sie jede Star Trek-Folge, jede Marvel-Superhelden-Folge auswendig. Und mitten in diese Supernerd- und ja, ungewollte Junggesellen-WG platzt Penny rein. Penny zieht in die Nachbarwohnung und sie ist so etwas wie die Antipodin zu den Nerds. Sie ist eine hübsche Blondine, sehr social, sehr outgoing, nicht so schlau, zumindest nicht annähernd so schlau wie die Nerds, und sie träumt davon, Schauspielerin zu werden. Und Penny mischt die Jungs mächtig auf. Und die wissen nicht, wie man mit so einem Wesen umgehen soll. Einer der Nerds, Raj, kann über lange Zeit sogar überhaupt gar nicht mit ihr sprechen und bringt in ihrer Gegenwart kein einziges Wort heraus. Und so plätschert das dann eine Weile lang relativ amüsant hin und her, bis irgendwann in dieser Serie das Erstaunliche passiert. Penny verliebt sich in einen der Nerds, in Leonard. Der, das erübrigt sich was zu sagen, natürlich schon von Beginn an unsterblich in Penny verliebt war. Sie küssen sich und werden ein Paar. Der Nerd kriegt das schöne Mädchen. Das war der Moment, in dem es in meinem Kopf Klick gemacht hat. In diesem Moment ist exemplarisch in der Sitcom etwas gekippt. Nerd sein war bis dahin die Definition von uncool sein, peinlich sein, ungemochter Außenseiter sein. Doch ungefähr seit dieser Zeit sind Nerds nicht mehr einfach nur picklige, Hornbrillen tragende Computerfreaks. Nerds sind cool. Mehr noch, der Nerd ist im ersten Viertel des 21. Jahrhunderts zum Role Model des Digitalzeitalters geworden. Und das ist eine sehr erstaunliche Entwicklung. Der Nerd war ja, also wie gesagt, schon immer so etwas wie der Inbegriff des Uncoolen. Und er war gleichzeitig der Inbegriff des sozial Inkompatiblen, insbesondere wenn es um Frauen geht. Nerds waren die, die nicht wussten, wie man eine Frau anspricht, für die sich die Frauen, zumindest ganz sicher nicht die Schönen und Angesagten, interessierten und die dementsprechend chronische Junggesellen waren. Was ich hier sage, sind natürlich keine wissenschaftlichen Aussagen oder irgend so etwas. Es sind pauschalisierende Aussagen, die darauf abzielen, in groben Zügen den Wandel und den Aufstieg einer Sozialfigur, der Sozialfigur des Nerds, zu beschreiben. Wir bewegen uns hier auf popkulturellem Terrain. Und es ist überhaupt nicht meine Absicht, mich über irgendjemanden lustig zu machen, sondern an diesem Wandel etwas Relevantes über das Digitalzeitalter zu zeigen. Wenn Sie den Nerd genauer und differenzierter kennenlernen wollen, dann empfehle ich Ihnen das Buch Nerds, eine Popkulturgeschichte von der Kulturwissenschaftlerin Ann-Kathrin Kohut. Diese zeichnet in ihrem Buch die Entstehung des Nerds bis in die 50er Jahre des 20. Jahrhunderts nach und verfolgt ihn durch alle Wandlungen und Nuancen und Facetten viel differenzierter, als ich das hier tun werde. Mir geht es hier nicht um eine popkulturhistorische Betrachtung, sondern darum, den Wandel des Nerds vom Außenseiter zum Vorbild sichtbar zu machen. Und die Frage zu stellen, was es eigentlich bedeutet, wenn die Welt zunehmend von nerdartig denkenden und handelnden Menschen gelenkt wird. Schauen wir uns also diesen Wandel mal im Schnelldurchlauf an. Nerds hießen nicht schon immer Nerds, aber es gab sie schon immer. Im deutschsprachigen Raum macht sich die Bezeichnung Nerd Anfang des 21. Jahrhunderts breit. Der Duden nimmt den Begriff 2004 zum ersten Mal auf und definiert ihn noch ganz traditionell mit negativer Konnotation. Als sehr intelligenter, aber sozial isolierter Computerfan. Frühere Bezeichnungen für Nerds waren Streber, Eierkopf, Sonderling, Computerfreak und so weiter. Ich erinnere mich aus meiner frühen Schulzeit noch an die an sich eigentlich sehr merkwürdige Bezeichnung als Füße. All diese Sozialfiguren waren ursprünglich primär negativ gemeint. Sie waren die Kehrseite des schönen, ästhetischen, kultivierten, eloquenten, coolen, hippen, Angesagten. Die Kehrseite derer, die wissen, was geht. Und all diese Sozialfiguren sind auf verschiedenen Wegen eingeflossen in den Nerd. Der Titanic-Autor Max Gold hört zu 1997 zum ersten Mal den Begriff Nerd und beschreibt sie als, ich zitiere ihn hier, junge Männer, die sich abends, statt auszugehen, daheim ein Steckenpferd widmen, sich von Miracoli ernähren, keine Freundin haben, darunter nicht groß zu leiden scheinen, hellblaue Oberhemden tragen, sehr große Schlüsselbunden und Hosen mit Gürtelschleifen, aber ohne Gürtel. Ich finde, das trifft es gar nicht so schlecht. Nerds kriegten nicht die hübschen Frauen. Nerds wurden gehänselt, zum Teil wirklich fies. Das kann ich aus eigener Erinnerung sagen. In der Popkultur war der Nerd der Gegenpol zum sogenannten Jock, zum gut aussehenden, athletischen und bei Frauen erfolgreichen Highschool-Schüler oder zum adoleszenten Rebell, der heroisch mit den Regeln bricht. Der Nerd tauchte in jedem Highschool-Movie auf, aber eigentlich immer in der Rolle des Honks, vor dessen Hintergrund der eigentliche Held des Films mit seinen positiven, nicht nerdigen Attributen erstrahlte. Heute ist es in den Highschool-Filmen genau umgekehrt. Der gut aussehende Sportler, der Quarterback des Highschool-Football-Teams und so weiter wird als stiernackig dumm dargestellt und dient als Negativfolie, vor der der Nerd in seiner Intelligenz und seinem zu erahnenden zukünftigen Erfolg als Startup-Gründer oder ITler erst so richtig sichtbar wird. Und natürlich bekommt dementsprechend der Nerd auch am Ende das hübsche Mädchen, das sich im Laufe des Films vom dumm primitiven Sportler abwendet und die Attraktivität des Nerds erkennt. Natürlich hat dieser Siegeszug des Nerds viel mit dem Siegeszug des Computers zu tun, mit dem der Nerd seit den späten 70er-Jahren, also der 70er-Jahre des 20. Jahrhunderts, eng assoziiert wird. Wenn Hypernerds wie Bill Gates, Mark Zuckerberg oder Larry Page Milliardäre und CEOs der wertvollsten Unternehmen der Welt werden, dann lässt das die einstmals veräppelten Hornbrillenträger aus der Schulzeit plötzlich in einem ganz anderen Licht erstrahlen. Das Motiv der Rache der Nerds ist in diesem Sinn immer wieder in der Popkultur zitiert worden. Der einstmals von den coolen und angesagten belächelte Computerfreak wird mit dem Siegeszug des Computers zum Vorbild, zur Verheißung auf Erfolg, auf Ansehen und Macht. Nerd today, Boss tomorrow. So sagt es der Nerd Moritz zu Beginn der im Übrigen absolut genialen Serie How to Sell Drugs Online. Die digitale Ökonomie hat den Nerd zu einer Verheißung gemacht. Nicht nur ist der Nerd im Sinne des Programmierers, Coders, Developers zu einer stark begehrten Ressource geworden, die aktuell freie Auswahl auf dem Jobmarkt hat. Nerdsein wird durch den Wechsel vom analogen zum digitalen Zeitalter von einer Bürde zu einer Opportunität. Je nerdiger man ist, umso größer die Chancen, anschlussfähig im Digitalzeitalter zu sein. Umso größer die Chance, im Rennen nach Einfluss, Macht und Geld zu reüssieren, Teil des nächsten Unicorns zu werden, die Geschichte der digitalen Zeit weiterzuschreiben, wie einstmals Steve Jobs oder Bill Gates, Zuckerberg oder Elon Musk. Umso größer die Chance, die Welt zu verändern, was ja ebenfalls ein kanonisierter Anspruch des Nerds geworden ist. Indem der Computer zum Mainstream geworden ist, ist auch der Nerd zum Mainstream geworden. Alle wollen Nerd sein. Alle werden in gewisser Hinsicht zum Nerd, weil die immer digitaler werdende Lebenswelt es von uns fordert. Nerds sind hip. Nerds sind cool, sogar schick und schön. Gucci hat den Nerd-Chic populär gemacht und die einstmals peinliche Hornbrille in groteske Dimensionen vergrößert und zum Style-Accessoire gemacht. Hochwasserhosen, die auch einstmals das lächerliche Attribut eines Obernerds wie Steve Urkel aus der 90er-Jahres-Sitcom Family Matters waren, sind heute das Markenzeichen des modebewussten Hipsters. Diese Umdeutung des Nerd zu etwas durch und durch Erstrebenswerten rückt die positiven Attribute, die bei genauerer Betrachtung eigentlich schon immer in der Sozialfigur des Nerds steckten, in den Vordergrund und blendet gleichzeitig die negativen Attribute, die einstmals ganz im Vordergrund standen, immer weiter aus. Der Intelligente, aber eben nur einseitig mathematisch Intelligente, emotional jedoch unterbelichtete, sich in der Nähe zum Autismus bewegende Nerd, hatte schon immer etwas Doppelbödiges. In der Figur des Hacker zum Beispiel blitzte der Computer-Nerd auch als Rebell, als Aufrührer, als Revoluzer auf. Ja, auch als eine Art Künstler, der Code schreibt, wie der Dichter Verse. Und dessen Programme die Welt verändern, während andere nur reden. Und hieran knüpft das neue Bild des coolen Nerds an. Und so wie im alten Bild des Außenseiter-Nerds das positive Potenzial unsichtbar blieb, so bleibt im heutigen Positivbild die Limitationen der eingeschränkten Weltsicht des Nerds unsichtbar. Und damit sind wir bei der eigentlichen Frage angekommen. Wenn der Nerd zum Vorbild wird, zu einer Art Prototyp und Role Model für das Digitalzeitalter, dann bekommt damit auch das Welt- und Menschenbild des Nerds den gleichen Status. Die Sicht des Nerds auf die Welt findet Niederschlag in den Algorithmen, Codes, Routinen und Programmen, die der Nerd produziert und die mehr und mehr unser aller Leben steuern und das Antlitz unserer Welt gestalten. Salopp formuliert, sollten wir uns also mal fragen, wie sieht eine Welt aus, in der die Nerds die Welt regieren? Oder etwas differenzierter, wie beeinflusst das Welt- und Menschenbild des Nerd Welt und Mensch? Dazu müssen wir uns als erstes mal fragen, wie sieht denn der Nerd eigentlich Welt und Mensch? Fangen wir mit dem Menschenbild an und lassen Sie uns das mal ganz wörtlich nehmen. Welches Bild haben sozusagen archetypische Nerds vom Menschen? Eine Psychologin, Christel Schachtner, hat mal Softwareentwickler und KI-Forscher gebeten, ein Bild ihres Körpers zu zeichnen. Und was herausgekommen ist, ist äußerst interessant und vielsagend. Die Computer-Nerds haben Bilder gemalt, die allesamt von Köpfen dominiert sind. Körper kommen praktisch gar nicht vor oder nur als irgendwie so auslaufender Strich oder als ein verkümmertes Knäuel unter einem riesigen Schädel. In vielen Kopfbildern ist ein denkendes Gehirn zu sehen oder der Kopf wird gleich ganz weggelassen und ein in Symbiose mit Computer stehendes Gehirn gezeichnet. In einem Selbstporträt ist schließlich nur ein schwarzer, ausgemalter Kreis zu sehen, der als Symbol des Gehirns verstanden werden will. Und diese Bilder sind umso bemerkenswerter, wenn man sich in Erinnerung ruft, dass die IT-Experten ja aufgefordert wurden, ein Körperbild von sich selbst zu zeichnen. Was diese Bilder veranschaulichen, ist eine Einengung des Selbstverständnisses auf den denkenden Teil des Menschen. Der Mensch ist in diesen Bildern sein Gehirn, sonst nichts. Was im Gehirn stattfindet, ist Denken und aus Sicht des Nerds ist das Gehirn nichts anderes als ein biologischer Computer. Und Denken ist nichts anderes als das Abspulen vom im Gehirn verankerten Algorithmen. Nur wenn man so denkt, kann man auf die Idee kommen, digitale Kopien von Gehirnen zu erstellen, um dadurch zum Beispiel Unsterblichkeit herzustellen. Damit haben wir uns schon mal in einer der ersten Folgen zum Transhumanismus beschäftigt und ich möchte da also diese Abbiegung hier nicht wiedernehmen. Ich möchte vielmehr hinweisen, dass in diesem Menschenbild, in dieser Sicht auf sich selbst und auf den Menschen, kein Fühlen Empfinden, kein Leib und Körper vorkommt, kein Ergriffenwerden von ästhetischen Anmutungen, von Schönheit, Erhabenheit, kein Demütigwerden im Anblick überwältigender Größe, keine Hingabe, kein Durchströmtwerden, nur nacktes Rechnen von Materieklumpen, die wir Gehirne nennen. Und mit der Welt sieht es nicht viel anders aus. Auch das Weltbild des Nerds ist ein rein mechanistisches Weltbild. Welt besteht aus Materieklumpen, die wir Sonnen, Planeten, Steine, Bäume, Blumen oder Kühlschränke nennen. Und diese Sichtweise erleichtert natürlich die Instrumentalisierung der Natur, der Welt als Natur, die Instrumentalisierung von Natur als Ressource. Ein Baum ist kein sinnlich erfahrbares Objekt, das einen ästhetischen Wert hat, sondern Holz, das man zum Bauen verwenden kann. Ein Fluss ist ein potenzielles Wasserkraftwerk, eine Kuh ein Milchlieferant und so weiter. Und es ist ja nicht falsch, dass diese Dinge das sind. Zum Problem wird es, wenn sie nur noch das sind. In dieser Sichtweise ist die Welt nichts anderes mehr als ein riesiges mechanisches Puzzle. Und Wissenschaft und Technik sind die Instrumente, um dieses Puzzle zu lösen. Auch hier geht jegliche sinnliche, emotionale, ästhetische, spirituelle Dimension des Seins völlig verloren. Nur wenn man die Welt so sieht, kann man die Natur bis tief hinein in die ökologische Krise ausbeuten und zerstören. Diese Sichtweise auf die Welt ist nicht neu. Ja, und der Nerd des Digitalzeitalters hat kein Monopol auf diese Sichtweise. Im Grunde genommen ist diese Weltsicht bereits im naturwissenschaftlich-technischen Weltbild angelegt, das mit Beginn der Neuzeit sukzessive vorherrschend wird. Vorbilder zu dieser Weltsicht reichen in der abendlichen Kultur aber sogar noch weiter zurück, bis in die Antike, etwa bei Epikur oder Demokrit. Also, wo liegt dann eigentlich das Problem? Nun, zunächst mal ist das nicht unbedingt ein Problem. Zum Problem wird es erst dann oder dadurch, wenn diese eindimensionale Sicht auf die Welt dominant wird und alle anderen Sichten auf die Welt marginalisiert. Das ist, was in der Moderne und insbesondere in der Digitalmoderne passiert. Der Blick des Nerds, den wir alle in der Moderne ein Stück weit internalisiert haben, bringt ohne Zweifel vieles an Licht und vieles in die Erkenntnis. Gar keine Frage. In seiner Eindimensionalität entgeht ihm aber auch vieles. Der Blick ist reduktionistisch. Er filtert aus, marginalisiert, macht andere Dimensionen des Seins unsichtbar. Und wenn das Bewusstsein für die Eindimensionalität des eigenen Blicks auf die Welt fehlt, dann führt das zu keinen guten Ergebnissen. Dafür können wir ein paar, wie ich finde, wirklich aufschlussreiche Parallelen zu anderen Bereichen ziehen, in denen die Eindimensionalität des Blicks lange Zeit unbemerkt blieb. In der Psychologie zum Beispiel hat eine Veröffentlichung aus dem Jahr 2010 für großen Wirbel gesorgt. Die Veröffentlichung hat gezeigt, dass der überwiegende Teil an Testpersonen für verhaltenspsychologische Forschung Psychologiestudenten an westlichen Universitäten sind. Das ist zunächst mal total naheliegend. Wenn Sie ein Psychologieprofessor sind und ein verhaltenspsychologisches Experiment durchführen, dann brauchen Sie Testpersonen dafür. Und naheliegenderweise werden diese aus dem Pool der Studenten gewonnen, die eben an dieser Universität tätig sind und studieren. Und das Problem, das die Autoren nun herausgearbeitet haben, ist, dass auf Basis dieser Studien regelmäßig allgemeine Aussagen über allgemein menschliches Verhalten abgeleitet werden. Dass aber diese Gruppe an Probanden, also Psychologiestudenten an westlichen Universitäten, in keiner Weise repräsentativ für den Menschen ist. Tatsächlich kommen die Autoren sogar zu dem Schluss, dass diese Probandengruppe eher sehr untypisch und statistisch gesehen als Outlier, also Ausnahmen und nicht die Regel zu betrachten sind. Die Autoren finden für diese Gruppe die schön passende Bezeichnung als Weird People, was für Menschen aus Western Educated, Industrialized, Rich and Democratic Societies steht. Und solche Menschen sind eben nicht als repräsentativ für den Menschen allgemein und können nicht als solche angesehen werden. Und damit steht kurz gesagt ein Großteil der verhaltenspsychologischen Forschung grundsätzlich in Frage. Ein zweites Beispiel können wir in der Medizin sehen zum Beispiel. Ne? In der Medizin hat man erst vor kurzem so richtig realisiert, dass Medikamente überwiegend anhand männlicher Probanden entwickelt werden. Weil aber nun der weibliche Körper in vielerlei Hinsicht anders funktioniert, benötigen Frauen oftmals signifikant andere Dosierungen von Medikamenten. Die Dosierungsempfehlungen, die aber anhand von männlichen Probanden aufgestellt werden, können bei Frauen kontraproduktiv oder sogar zum Teil schädlich sein. Und das hat jetzt in jüngster Zeit dazu geführt, dass man hier viel differenzierter vorgeht, bis hin zur personalisierten Medizin. Die Welt nur durch die Brille eines Menschentypus, eines Menschenbilds, eines Weltbilds zu sehen, führt zwangsläufig zu einer eingeschränkten Sicht auf die Welt. Es ist ein bisschen so wie mit dem Hammer. Wenn man einen Hammer in der Hand hält, sieht man überall nur noch Nägel. Und in der Dominanz des Nerd, der mit seinen Algorithmen, Digital-Startups und KI-Systemen die Routinen der digitalen Welt schreibt, könnte sich wiederholen, was in der Psychologie und zum Beispiel auch in der Medizin aktuell zu Bewusstsein kommt. Und der Effekt wäre mindestens ebenso groß. Der Nerd ist, nun ja, der Nerd ist eben nerdig. Und das heißt im Kern männlich, weiß, technikaffin. Sein Mittel zum Verständnis der Welt ist die Mathematik. Der Hammer, den er in der Hand hält und mit dem er alle Probleme lösen möchte, ist die Technik. Nicht nur, aber insbesondere die Computertechnik. Natürlich gibt es auch weibliche Nerds und Nerds anderer Hautfarben, aber diese sind eher die Ausnahmen, die die Regel bestätigen. Auch das kann man sehr schön in dem eingangs zitierten Buch über die Nerds nachlesen. Die Annahmen und die Sichtweisen des Nerds über die Welt, genauso wie seine Vorurteile und blinden Flecken, finden sich wieder in den Codes und Algorithmen, die er schreibt. Und hier ist dann ein echtes Problem vergraben. Denn wir sehen ja nur die Ergebnisse, die ein Algorithmus liefert, nicht jedoch, aufgrund welcher Annahmen der Algorithmus zu diesen Ergebnissen gekommen ist. Geschweige denn, ob diese Annahmen fair und ausgewogen sind oder eben nicht. Wir vertrauen darauf, dass es richtig ist. Mehr noch, wir sind geneigt, eine besondere Objektivität und Fairness algorithmengenerierten Aussagen zuzusprechen, da sie ja zahlenbasiert seien und somit ja vermeintlich die menschliche Subjektivität aus dem Spiel nehmen. Das höre ich immer wieder, diesen Glauben oder diese Sichtweise, dass algorithmenbasierte Aussagen weniger subjektiv und somit richtiger sind und eine objektive Aussage über die Welt treffen. Es gibt Algorithmen, in denen das der Fall ist. Mitnichten ist das immer der Fall. Dafür werden wir uns wahrscheinlich in der nächsten Folge ein paar Beispiele anschauen. Die Mathematikerin Cathy O'Neill hat das sehr schön auf den Punkt gebracht in dem Satz: Algorithms are opinions embedded in code. Also Algorithmen sind Meinungen der Programmierer, die in Computercode eingebettet werden. Natürlich haben Meinungen und Vorurteile auch schon im analogen Zeitalter Einfluss auf Regeln und Gesetze genommen. Was die Sache im Digitalzeitalter aber etwas komplizierter macht, ist der Umstand, dass die Meinungen und Vorurteile in den Algorithmen unsichtbar werden. Wenn ein Gesetz, um jetzt mal einfach nur der Erläuterung halber mal ein plattes Beispiel zu nehmen, wenn ein Gesetz sagen würde oder sagt, schwarze Menschen dürfen keine Schokolade kaufen, dann ist das natürlich unfair. Sie können die Unfairness am Gesetzestext erkennen und bekämpfen. Wenn aber der Algorithmus von Amazon sagen würde, biete schwarzen Kunden niemals Schokolade als Kaufempfehlung an, wie würden sie jemals davon erfahren? Sie würden Gummibärchen auf ihrem Screen sehen, sonst nichts. Sie wissen nicht, warum sie was auf Instagram angezeigt bekommen, warum ihnen Google plötzlich andere Suchergebnisse liefert, wenn sie mit ihrem Laptop statt in Berlin in Indien sitzen und so weiter und so fort. Sie können die in den Code eingeschriebene Regeln nicht sehen. Sie sehen nur das Ergebnis und nehmen es für bare Münze. Was sich hier auftut, ist das neue und in der Zukunft sehr wichtige Feld der KI-Ethik. Also die Frage, wie man eigentlich sicherstellen kann, dass die künstlichen Intelligenzen und Algorithmen, die immer mehr unser Leben und unser Blick auf die Welt steuern, nach ethischen Prinzipien agieren. Damit beschäftigen wir uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich kenne die Algorithmen von Spotify oder Apple Podcasts und so weiter natürlich auch nicht, aber ich vermute, dass man dort in der Sichtbarkeit nach oben steigt, umso mehr Leute das liken, kommentieren, followen. Wenn es Ihnen also gefallen hat, machen Sie das bitte gerne auf dem Podcast-Player Ihrer Wahl. Ich freue mich, dass Sie zugehört haben. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.